Der Börsenradio To Go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. heiko-theme.de.
Börsenradio Network AG. Marktbericht.
Heute ist 11. März 2024 und ich würde schon mal gerne das vorläufige Börsenwort des Jahres herausfinden. Was ist für dich momentan das Börsenwort des Jahres bisher? Welches würdest du nehmen?
Ich schwanke zwischen Frustration und Ungeduld.
Ah, okay. Ich hätte jetzt einen anderen Vorschlag eigentlich. Allzeithoch, Rekordhochs, wohin man schaut. Wärst du damit auch einverstanden?
Ja, eben nicht, weil mein Marktsegment der Nebenwerte und des Mono- und Microcaps, das hat eben nicht diese Allzeithochs und deswegen finde ich passend deswegen die Worte frustrierend und Ungeduld auch, weil als Nebenwerte verantwortlicher oder als Investor in dem Bereich.
Aus dem A-Studio vom Börsenradio meldet sich Peter Heinrich. Mit dem Studio ist mein Kollege Andreas Groß. Die Woche hat begonnen, der Börsentag nach Xetra-Schluss ist beendet für heute. Auch wenn man es vielleicht als etwas früh betrachtet, aber was ist das Börsenwort des Jahres 2024? Ja, auch wenn heute erst der 11. März ist, kann man es schon finden. Ich beschreibe es mit Allzeithoch. Denn so viele Allzeithoch zusammen wie in diesem Jahr gab es die letzten 30 Jahre nicht in dieser kurzen Zeit. Zumindest nicht in diesem Jahrtausend. Heute gab es wieder ein Allzeithoch im Bitcoin mit über 72.000 US-Dollar. Der DAX bringt Anleger auch mal dazu, naja, kleine Teile der Ernte mit nach Hause zu nehmen. Der DAX sackte zeitweise auf 17.663 Punkte ab. Zum Tagesschluss ging der Leitindex 0,4% tiefer mit 17.746 Zählern in den Feierabend. Der Eurostoxx 50 notiert 0,6% höher bei 4.930 Stellen. Zudem haben wir für Sie heute die Vorstände von Hypoport und Cubeyond im Interview. Also fassen wir mal zusammen, Rekordhochs überall, Allzeithochs immer wieder, DAX 18.000, das sind die mutigsten Ziele der Analysten für 2024 gewesen und das haben wir jetzt eigentlich fast schon im März erreicht. Naja und dann, also mir geht's zu schnell, ich weiß nicht, wie lange magst du jetzt die Börse, kannst du dich schon mal an solch eine Rallye eigentlich erinnern in deinem Leben?
Nee, also in dieser Beständigkeit habe ich sie nicht abrufbar in meiner Erinnerung. Es ist ja nicht so, dass wir im Breitenmarkt durch die Decke gehen. Einzelne Werte, ja, die steigen vertikal in ihren Kursen an. Aber der breite Markt, der macht das ja so in so kleinen Schritten, aber in einer Beständigkeit, die begeistert ist in den letzten Monaten. Aber wo ich den Eindruck habe, wir sind jetzt an Punkten angekommen, was auch die Bewertung angeht. Auch die Bewertung hier in Deutschland der DAX-Unternehmen, die hat deutlich mehr als 10% in den letzten Monaten zugelegt. Also das KGV der Unternehmen im DAX. Und da sind wir jetzt, wir sind so im langfristigen Durchschnitt angekommen, was die Bewertung angeht. Aber die Dynamik, wo wir uns von der niedrigen Bewertung, die wir noch vor einigen Monaten hatten, gelöst haben, diese Dynamik war sehr, sehr sportlich. In den USA wissen wir, dass dort einige Unternehmen sehr sportlich bewertet sind. Ich denke tatsächlich, wir sind an einem Punkt angekommen, wo die Börsen einmal Luft holen müssen. Wir sehen Warnsignale, die Magnificent Seven sind zurzeit bestenfalls doch eine Magnificent Four, weil Unternehmen wie Apple, Tesla, auch Alphabet zuletzt in der Kursentwicklung doch deutlich schwächer tendiert sind. Auch in der zweiten Reihe denken wir an Costco, den Einzelhändler aus den USA, ist auch immerhin 300 Milliarden Unternehmen, hat mit den Quartalszahlen ganz, ganz knapp die Erwartungen teilweise verfehlt, ist 7% abgestürzt am vergangenen Freitag, nachdem auch hier der Kurs vertikal nach oben gestiegen war. Also das alles sind für mich Warnsignale und ich stelle mich jetzt darauf ein, dass wir an den Börsen nicht mehr diesen Rekordlauf fortsetzen werden der vergangenen Monate. Das heißt auch nicht, dass wir jetzt hier einen Riesenrücksetzer kriegen, aber so eine Art Konsolidierung auf dem hohen Niveau, vielleicht mal ein Rückschlag, der größer ist als 2%. Das ist, denke ich, das, auf das wir uns jetzt einstellen sollten in den kommenden Wochen.
Noch ein bisschen zum Markt. Im Laufe des Tages rückten in Frankfurt die am Dienstag anstehenden Verbraucherpreise in den Fokus für Februar. Von denen hofften sich die Investoren weitere Hinweise auf den geldpolitischen Kurs der USA-Notenbank Fed Und die Aussichten auf sinkenden Zinsen in den USA sowie auch im Euroraum sowie der Börsenhype um das Thema künstliche Intelligenz hatten ja die Aktienmärkte in der vergangenen Woche befeuert. Nach oben ging es heute mit dem Immobiliensektor, so gewannen LEG im MDAX 5%. Der Immobilienkonzern sieht den Höhepunkt der Immobilienkrise überwunden und setzt nach einem Milliardenverlust im vergangenen Jahr auf bessere Zeiten. John Vonovia führt die Liste der DAX-Gewinner mit einem Plus von fast 3% an. Im DAX fiel Infineon nach der Schwäche der US-Technologie- und Halbleiterwerte um 1,7% und SAP gibt's heute 2% günstiger.
Börsenradio Network AG, das Vorstandsinterview. Jahreszahlen.
Jonas Slabke, CEO der Hypoport SE und Kämpfer für das Thema Wohneigentum in Deutschland.
Der ist groß, aus dem Studio des Börsenradio. Ja, Slabke, fast auf den Tag genau vor 2 Jahren war unser letztes gemeinsames Interview hier beim Börsenradio. Damals, ja, geschäftlich war die Welt super in Ordnung bei Ihnen. Auf der anderen Seite hat man den Überfall Russlands auf die Ukraine, der war ja, gefühlt 2 Wochen dann irgendwo her. Das hat sich vieles verändert. Zinsen, das wird sicherlich Sie am meisten berühren. Zinsen sind gestiegen, Inflation ist gekommen, fast wieder gegangen, Zinsen sind noch oben. Ich will mal so einsteigen. Für die Flugbranche war Corona die größte Krise aller Zeiten. Ist der Zinsanstieg gerade in diesem Tempo die Corona-Pandemie für die Immobilienwirtschaft?
Ja, kann man sagen. Also das, was wir im ersten Halbjahr 2022 gesehen haben an Zinsdynamik und die Auswirkungen darauf auf die Aktivität der Marktteilnehmer, konnten wir uns damals noch nicht mal vorstellen. Wir hatten davor Quartalsschwankungen von 5% im Volumen und plötzlich war innerhalb von 2 Quartalen die Hälfte des Marktes weg dann in der Folge. Also ich bin mir unsicher, wie stark die Veränderungen in der Flugbranche waren in Prozent, aber ich glaube, wir reden über eine ähnliche Dimension, ja.
Jetzt gibt's ja Kritiker, die sagen, naja, das mit den Zinsen, haltet mal da irgendwo den Ball flach. Ein schwaches Geschäftsmodell, das ist dann einfach unrentabel und das merkt dann jeder. Auf der anderen Seite, Geschäftsmodelle, die einigermaßen funktionieren, die kommen da auch durch. Sehen Sie es ähnlich oder ist das dann vielleicht zu viel der Kollegenschelte?
Ja, wir sprechen über Wohneigentum. Also ich habe auch schon mich anmoderiert mit Kämpfer fürs Wohneigentum in Deutschland. Wir betreiben kein Zinsgeschäft, sondern wir betreiben das Geschäft mit dem Wohnen für Menschen. Und das ist an sich ein extrem stabiler Markt. Was sich durch diese drastische kurzfristige Zinsveränderung ergeben hat, war ein Mismatch zwischen dem, was die Verkäufer von Immobilien glauben, was ihre Immobilie wert ist, und dem, was basierend auch auf den nur schrittweise steigenden Einkommen und dem Zins sich die Käufer leisten können und wollen. Dieser Mismatch, das ist halt bei so einer drastischen Veränderung nichts, was wir in Deutschland schon geübt haben. Also wir haben keine Historie, die sagt, boah, wenn es 1% oder 2 oder 3% hochgeht, dann fallen die Immobilienpreise um x% und jeder stellt sich, wenn man so will, im Minutentakt auf die neue Werte ein. Sondern wir waren es gewohnt, dass die Immobilienpreise mehr als ein Jahrzehnt immer weiter gestiegen sind, egal was der Zins gemacht hat, weil der auch nicht so stark geschwankt hat. Und dieses Mismatch in unserer gesamten Gesellschaft löst sich erst so langsam auf.
Schauen wir uns mal die Zahlen an fürs Geschäftsjahr 2023. Der Umsatz geht zurück, 21% von 455 auf 360 Millionen. EBIT bricht auch relativ deutlich ein, 45% geht es zurück von 25 auf 13 Millionen. Das bedeutet, das Geschäftsmodell der Hypoport ist letztendlich 1:1 abhängig von der gesamten Lage in der Immobilienbranche.
Ja, also die Immobilienbranche ist jetzt auch vielfältig. Also man kann schon sagen, dass wir ein hohes Exposure zur Finanzierungstätigkeit der deutschen Verbraucher haben. Also so 60% unserer Umsätze hängen da dran. Die anderen 40% sorgen übrigens dafür, dass wir halt auch nur unterproportional sozusagen geschrumpft sind, wenn man so will. Der Teil, der dran hängt, und wenn man sich die Verbraucher anschaut, dann haben die in der Vergangenheit das Geld für unterschiedliche Dinge verwendet. Also ein Sechstel hat gekauft, ein Sechstel hat refinanziert, also zusammen ein Drittel. Und das restliche im Wesentlichen energetische Modernisierung. Und was wir jetzt gerade erleben, ist halt, dass mit der Zinsveränderung in all diesen Marktsegmenten es zu einem deutlichen Rückschlag kam. Und in den letzten Wochen der Aufwärtstrend sich erstmal nur im Kauf abspielt. Im Bau passiert gerade noch nichts, bei Zinsanpassungen passiert gerade auch noch nichts. Der Return zur Normalität, der findet gerade in Zeitlupe statt.
Der Bitcoin steigt über die Marke von 72.000 US-Dollar und ist damit so teuer wie nie. Anleger können nun die 80.000 Dollar-Marke ins Auge fassen, so Timo Emden von Emden Research.
Ja, schönen guten Tag, mein Name ist Lukas Spang und ich bin Initiator und Vorberater des Tigris Small and Microcap Growth Fund.
Und aus dem Börsenradio grüßt Peter Heinrich. Grüß dich. Nächste Aktie, die ich gerne besprechen möchte, aus dem Bereich Small und Midcap, Init Innovation. Also das ist ein Anbieter, man könnte sagen Systemanbieter, komplette Planung, Ticketing-System, Telematik-System, ja, für den ÖPNV, also Busse, Bahn, U-Bahn. Was macht Init alles? Es gibt ja aktuell einen schönen Auftrag aus London.
Ja, nicht nur das. Also, wenn wir da vielleicht ein bisschen chronologisch durchgehen, man hatte im Oktober schon bekannt gegeben, dass man, dass das Board of Directors, also sozusagen der Vorstand des Verkehrsbetriebs aus Atlanta in den USA, die Genehmigung bekommen hat, mit Init in die Vertragsverhandlungen zu einem neuen Projekt gehen zu dürfen, nämlich einem neuen Verkehrsleitsystem in Atlanta. Auch das sind dann natürlich auch die Ticketanlagen, also Ticketautomaten mit dabei. Aber es zeigt eben die Relevanz der Init auch außerhalb von Deutschland, gerade in den USA, in Nordamerika, mit einem initialen Auftragsvolumen von 120 Millionen US-Dollar. Und das Interessante ist, was man dazu auch noch als Option gewinnen kann, sind 2x5 Jahre für die Wartung und den Support. Das ist auch nochmal ein Auftragsvolumen von gut 126 Millionen US-Dollar. Das heißt, potenziell kann dieser Auftrag für die Init ein Auftragsvolumen von knapp 246 Millionen US-Dollar haben. Natürlich über einen entsprechend langen Zeitraum, aber das ist mal die Größenordnung. Gleichzeitig ist es auch der größte Auftrag in der Unternehmensgeschichte gewesen, der Init. Und diesen Vertrag hat man jetzt Ende Januar final erhalten. Und der andere Auftrag, den du angesprochen hast, vom Transport of London, das ist im Prinzip die Gesellschaft, die sich um diese ganzen Verkehrsthemen in London kümmert.
Also quasi auch diese roten Busse, die in London rumfahren, diese berühmten Doppelstöcker.
Ja, genau. Ja. Hat auch nochmal ein Auftragsvolumen von 80 Millionen britischen Pfund. Gleichzeitig hat man aber auch die Beauftragung für den 10-jährigen Wartungszeitraum bekommen. Das ist nochmal ein ähnliches Volumen. Das heißt, man hat hier 160 Millionen britische Pfund an Auftragsvolumen erhalten. Das heißt, in Euro ist es ja nochmal ein bisschen mehr. Und wenn man das jetzt beides zusammennimmt, dann sind wir ja da gut bei 300 Millionen Euro, die man allein schon durch diese beiden Aufträge bekommen hat, plus noch Optionen auf Erweiterungen oder Wartung. Und das ist schon sehr bemerkenswert, auch für die Init, aber zeigt eben, dass diese Thematik Infrastruktur im Bereich Verkehrsbetriebe, neue, moderne Verkehrssoftware, die notwendig ist, zunehmend wichtiger wird und aber auch gleichzeitig, dass diese Großaufträge, die in den letzten ja, 2-3 Jahren etwas weniger im Markt zu sehen waren und weniger Vergaben zu sehen waren, dass die jetzt wieder verstärkt vergeben werden. Und ich glaube, das ist für die Init auch eine gute Basis, um in den kommenden Jahren weiter zu wachsen. Und man will ja auch zweistellig wachsen. Deswegen sind diese Aufträge letztlich auch die Basis, um diese Ziele zu erreichen.
Wo steht jetzt zum Zeitpunkt des Interviews die Aktie?
Die Aktie steht so bei 32, 33 Euro. Das heißt, eigentlich hatte die Aktie nur einen Tag auf diese positive Auftragsmeldung aus London reagiert. Ungefähr 7-8% an Wert gewonnen. Und hat sich jetzt im Prinzip schon wieder leicht reduziert. Das zeigt aber auch letztlich so diese zurückhaltende Stimmung im Marktsegment, dass auch wenn Unternehmen sehr gute Zahlen, Meldungen veröffentlichen, dass das nicht lange anhält und diese Meldungen oder Nachrichten auch wieder abverkauft werden. Was natürlich wiederum, ich habe es angesprochen, so ein bisschen frustrierend wirkt.
Continental verliert ihre Finanzchefin. Katja Garcia-Villa steht nach dem Auslaufen ihres Vertrages im Dezember 2024 für eine weitere Amtszeit nicht mehr zur Verfügung. Grund sei ihre eigene Karriereplanung. Und nochmal zum Immobilienkonzern LEG. LEG hat das letzte Jahr mit einem Milliardenverlust abgeschlossen. Unter dem Strich fielen wegen der Abwertung des Immobilienportfolios ein Minus von 1,6 Milliarden Euro an.
Gottfried Urban, Geschäftsführer der Urban und Kollegen Vermögensmanagement.
Wie machen Sie denn das? Welche Unternehmen schauen Sie sich denn an in diesen Ländern?
Na, schon die Steuererklärung gemacht? Wir vom Handelsblatt haben in einem Steuerspezial analysiert, worauf das Finanzamt bei der Steuer 2023 genauer guckt. In unserem PDF-Ratgeber finden Sie die wichtigsten 16 Neuerungen, Einstiegstipps für Elster und 4 Wege, wie Sie das Maximum herausholen. Sichern Sie sich also jetzt das digitale Handelsblatt 4 Wochen für nur 1 Euro unter handelsblatt.com/mehrwissen.
Also was interessant ist, dass wenn man die Branchen mal betrachtet, dass man keine Angst vor Banken haben sollte. In vielen Ländern ist oder in den meisten Ländern ist die Privatkundschaft sozusagen noch sehr weit weg vom bargeldlosen Bezahlen und von Kreditkarten und so weiter. Also da ist ein riesen Wachstumsmarkt vorhanden. Wir haben, so viel ich gelesen habe, zum Beispiel in Indien nur 10% der Transaktionen gehen bargeldlos oder die Durchdringung mit Kreditkarten ist auch extrem gering. Es ist interessant, Digitalunternehmen sind interessant. Und auch natürlich Konsumwerte, wenn man einfach weiß, dass die Mittelschicht entsprechend wächst und damit der Konsum ein wesentlicher Bestandteil des Wachstums in diesen Ländern ist.
Sind Sie da momentan so in der Orientierungsphase oder sind Sie da schon weiter? Sehen Sie schon Kaufsignale?
Also es ist interessant, natürlich, was nützt es, wenn was preiswert ist? In Summe ist der Schwellenländermarkt preiswert, aber seit 3 Jahren durch die Dominanz von chinesischen Aktien im Index zumindest 3 Jahre negativ. Und wir haben jetzt erstmals ein positives Momentum, also ein Kaufsignal, fallende Trendlinie, die von unten nach oben durchstoßen ist, schöne Trendumkehrformation. Das heißt, ich kriege eigentlich einen Markt, der technisch mittlerweile positiv ist und fundamental auch einen schönen grünen Haken hat. Also wir sind immer in Schwellenländer investiert gewesen, in den letzten Jahren allerdings in der zweiten, dritten Reihe, in die sogenannten Frontiermärkte verstärkt, also Vietnam, Rumänien, Bulgarien, Osteuropa, also diese Länder. Und hier werden wir etwas Gewinne mitnehmen, sind gut gelaufen und in klassische Schwellenländer investieren. Und man braucht sich nur den einen oder anderen Wert herausgreifen, der vielleicht besonders interessant ist, auch wenn man keine Empfehlung geben sollte, weil es doch hohes Risiko ist, im Einzelaktienbereich in Schwellenländer zu investieren. Aber so klassisch Schwellenländer, Taiwan Semiconductor kennt jeder, Samsung kennt jeder. Besonders billig würde ich jetzt mal sagen, die chinesischen Alibaba. Aber das muss schon zum Risiko eines Investors passen. Wer KI spielen will, der denkt nur an amerikanische Unternehmen. Und da sind die Chinesen aber durchaus auch nicht nur wettbewerbsfähig, sondern haben vielleicht sogar kleine Vorteile.
Okay, noch eine Aktie. Gute Zahlen gab es auch vom Maschinenbauer TVA Tepler. Also innerhalb der nächsten 5 Jahre strebt TVA Tepler an, den Umsatz nahezu zu verdoppeln. Frage 1, wie ist der Plan dazu? Und Frage 2, was machen die eigentlich genau? Ich meine, wenn man sich auf der Webseite umschaut, das sind große, schöne Kästen für Druck, Sinteranlagen, Hochvakuum, Lötöfen, Diffusionsschweißanlagen für großformatige Bauteile. Was macht man damit? Wer sind die Kunden?
Die Kunden sind zum einen aus dem Bereich erneuerbare Energien, aber auch aus dem Bereich Elektromobilität. Also beispielsweise liefert man auch Anlagen im Bereich Siliziumkarbid. Das heißt, diese Anlagen werden dann auch wieder für die Herstellung von Siliziumkarbid-Chips genutzt. Man kommt ja ursprünglich auch stark aus dem Bereich Kristallzuchtanlagen. Das heißt, diese Anlagen liefert man beispielsweise an Siltronic, die wiederum diese Anlagen einsetzen. Und man will aber eben stärker in die anderen Bereiche, Electronics auch, in die Bereiche Automobilität, Elektromobilität, erneuerbare Energien, um hier sich auch unabhängiger von diesem Halbleiterzyklus zu machen. Und ja, du hast es angesprochen, man hat sehr gute Zahlen auch für 2023 kommuniziert, die Umsatz- und Ergebnisprognose leicht übertreffen können. Im Umsatz 263 Millionen erzielt, prognostiziert waren 260 an der oberen Grenze, das war ein Plus von 28%. Im EBITDA sollten es 40 Millionen an der Obergrenze werden, geworden sind es über 41 Millionen, ein Plus von gut 36,5%. Und auch hast du angesprochen, den Ausblick nach vorne gerichtet. Bis 2028 soll sich der Umsatz auf gut 500 Millionen verdoppeln. Einerseits eben durch organisches Wachstum, aber auch durch anorganisches Wachstum. Das heißt, da ist sicherlich auch in einer Größenordnung im zweistelligen, mittleren zweistelligen bis oberen zweistelligen Bereich anorganisches Wachstum zu berücksichtigen. Sprich, wir würden dann vielleicht irgendwo über eine Größenordnung von 420 bis 450 Millionen organisch sprechen. Aber weitere Details wird auch das Unternehmen nochmal auf einem Capital Markets Day im Mai kommunizieren. Was jetzt kommuniziert wurde, war eben einerseits die 2028er Prognose und auch die Prognose für 2024 schon mal, die weiteres Umsatz- und Ergebniswachstum in Aussicht gestellt hat und auch schon die Aussage, dass man in 2025 ein ähnliches Wachstum wie in diesem Jahr erwartet. Das heißt, in der Mitte von gut 6,5%. Das heißt, ab 2026 soll sich dann eben auch durch Investitionen, die man derzeit tätigt, das Wachstum nochmal beschleunigen.
Auch hier wieder die Frage, jetzt zum Zeitpunkt, wo steht die Aktie?
Die Aktie steht bei knapp 22 Euro.
Vielen Dank an Lukas Spang von Tigris Small und Microcap Growth Fund. Danke.
Danke dir, Peter, für das Interview.
Die US-Fluggesellschaft Delta Air rechnet einem Bericht zufolge wegen der verschärften Sicherheitskontrollen und strafrechtlichen Untersuchungen bei Boeing mit Verzögerungen bei der Auslieferung der 737 MAX 10 bis zum Jahr 2027. Wir hatten schon erwartet, dass es 25 Maschinen werden könnten, sagte Delta-Chef Ed Bastin zu Bloomberg. Nach dem Rekordjahr 2022 ist der Gewinn des Ölkonzerns Saudi Aramco im vergangenen Jahr gefallen. Trotz des deutlichen Rückgangs des Überschusses um rund ein Viertel auf gut 221 Milliarden US-Dollar sei das zweitbeste Ergebnis der Konzerngeschichte erzielt worden.
Mein Name ist Thies Rixen und ich bin CEO der Cubeyond AG.
Und unser Job ist es, die Zahlen, die vorläufigen Zahlen der Cubeyond jetzt anzusehen. Das wollen wir auch tun, sind ganz frisch, druckfrisch gewissermaßen. Ich möchte mich beziehen auf unser Interview nach den Q3-Zahlen. Da hatten Sie mir gesagt, wahrscheinlich werden wir schon in diesem Jahr Cashflow-positiv werden. Das war ja eigentlich geplant erst jetzt fürs laufende Jahr. Jetzt, was ist jetzt rausgekommen? Streiche wahrscheinlich, Sätze, wir sind Cashflow-positiv?
Richtig. Und ich möchte das gerne nochmal in größeren Kontext stellen. Ich bin ja am 1.4. zusammen mit Nora Volt das hier angetreten, 2023, mit der Aufgabe, aus der Cubeyond ein solides, wachsendes, dividendenzahlendes Unternehmen zu generieren. Und auf dem Weg sind wir. Und ein Punkt ist auf dem Weg oder ein Meilenstein ist das Free Cashflow positiv. Da haben wir sehr stark dran gearbeitet in 2023, werden das auch in 2024 und 2025 und die weiteren Jahre danach weiter sein. Und sind auch ein Stück weit stolz drauf, dass es schon in 2023 geklappt hat.
Wie hat das jetzt geklappt?
Im Wesentlichen sind das zwei Effekte. Einmal haben wir die Order-to-Cash-Prozesse gestrafft. Das ist im Wesentlichen der Verdienst von Nora Wolters und ihrem Team. Zusammen mit den Kundenteams, also mit den Account-Management-Teams. Und Sie sehen natürlich auch, dass das Hybrid-Cloud-Spiel immer stärker klappt. Also wir müssen immer weniger pro Euro Umsatz in unsere eigene Infrastruktur, also unsere eigenen Rechenzentren investieren und nutzen immer mehr Cloud-Services. Der dritte Punkt, der ist in 2023 noch nicht so relevant, wird aber immer relevanter, ist das Geschäftsmodell. Wir kommen ja aus einer Welt, wo wir 70, also zwei Drittel im Managed Service, also im Betriebsgeschäft gemacht haben und wollen das ja auf ein Verhältnis 50-50 drehen, also 50% in Beratungs- und Entwicklungsprojekte und 50% der Managed Service Projekte, also Betriebsleistungen, nicht Projekte. Und das hat in 2023 auch schon gewirkt und wird 2024-2025 noch stärker wirken.
Ja, ich bin Cornelius Purps, Kapitalmarktstratege bei Antea in Hamburg.
Allzeithoch und Rekorde an den Börsen. Okay, darüber hatten wir uns jetzt gerade noch unterhalten. Aber Gold, ist es nicht eigentlich immer umgekehrt? Wenn es Rekorde an den Börsen gibt, ja, ist Gold irgendwo. Und wenn die Börsen nach unten fallen, dann steigt Gold. Aber Gold hat ja nach dem jüngsten Rekordlauf anscheinend noch nicht genug und marschiert jetzt Richtung 2200 US-Dollar. Wie passt das zusammen?
Das ist genau eines der großen Rätsel momentan an den Finanzmärkten. Wir sind noch nicht in einer Phase, wo die Zinsen fallen. Wir sind auch nicht in einer Phase, wo der Dollar gegenüber anderen Währungen einen größeren Schwächeanfall erleidet. Das wären so grundsätzlich Faktoren, die den Goldpreis stützen würden. Wir sind auch nicht in einer Phase, zumindest nach meinem Eindruck nicht, wo akut in diesen Tagen die geopolitische Unsicherheit noch weiter zunimmt, sodass der Anstieg des Goldpreises tatsächlich ein paar Fragen aufwirft. Es könnte tatsächlich rein fundamental nachfragegetrieben sein. Wir bekommen immer wieder Zahlen über die Käufe, über die Goldkäufe internationaler Zentralbanken. Ganz besonders die chinesische Zentralbank sticht hier als Nachfrage am Goldmarkt hervor. Aber ob das alleine der treibende Faktor ist, dass der Goldpreis in den letzten Wochen fast 10% gestiegen ist, vielleicht verbirgt sich hier eine größere Unsicherheit bei einer größeren Zahl von Anlegern über die gesamten Entwicklungen, geopolitisch, Finanzmärkte. Vielleicht passt dazu auch das gleichzeitige Allzeithoch im Bitcoin. Es ist ja so, dass beide, das Gold und Bitcoin, beide gewissermaßen als Ausweichvehikel für klassische Währungen betrachtet werden können. Und wenn beide diese Ausweichvehikel zur gleichen Zeit ein Allzeithoch markieren, könnte das auch ein Warnsignal sein, auch wenn wir uns momentan noch schwer damit tun, das genau zu interpretieren.
Und bei der Bahn heißt es mal wieder, bitte nicht einsteigen. Weitere Streiks folgen. Das war's für heute. Alles in Kürze von der Börse. Die Interviews in Langform können Sie auch hören auf börsenradio.de. Melden Sie sich einfach an. Ja, das war's für heute vom Börsenradio To Go Podcast. Morgen wieder am Vormittag hören Sie Christian Drastil zum Kurzupdate zum Börse-Liveblick.
Börsenradio Network AG. Marktbericht. Das Börsenradio Nummer 1. Börsenradio Network AG.
Der Börsenradio To Go Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Thieme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Thieme Club. heiko-thieme.de